Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast «Die Stadt und die Natur». Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter feuchter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unseren Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch grosse Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Die Pandemie hat auch ein paar wenige gute Seiten gehabt. Die Natur konnte ein bisschen verschnaufen, weil wir weniger geflogen und zeitweise auch weniger mobil gewesen sind. Und wir haben die Natur wieder auf schätzen. Rauszugehen, in den Garten oder in den Wald in der Nähe, ist eine Zeit lang fast das Einzige gewesen, was wir machen konnten. Aber Ende letzten Jahr sind leider auch ein paar Berichte herausgekommen, die alle ähnlich sagen. Der Schwund der Artenvielfalt ist international dramatisch. Die Staaten investieren häufig so, dass es der Natur schadet. Wenn wir nicht sofort vorwärts machen, geht noch viel mehr kaputt. Und die Menschheit muss akzeptieren, dass wir ein gesundes Ökosystem brauchen. Die Schweiz hat wie viele andere Staaten die Biodiversitätsziele der UNO, die sogenannten Aichi-Ziele, nicht erreicht. Und das, obwohl wir auf der Seite vom Bund ein gutes Natur- und Heimatschutzgesetz und einen Aktionsplan Diversität haben, und Kantone und Städte dazu kaskadenförmig auch noch eigene Strategien entwickelt haben. Was läuft da also falsch? Was können wir machen, damit es besser geht? Und wer kann auf welcher Ebene beitragen? Über das grosse Thema habe ich mit Daniela Pauli, der Geschäftsleiterin vom Forum Biodiversität von der Akademie der Naturwissenschaften, geredet und mit Sabine Tschäppeler, der Leiterin der Fachstelle Natur und Ökologie von Stadt Grün Bern. Sie beide ergänzen sich gut. Sie können entweder von einer nationalen oder von einer städtischen Perspektive schauen. Zuerst erzählen Daniela Pauli und Sabine Tschäppeler aber, warum sie sich so für Artenvielfalt interessieren und wie sie zu ihren Stellen gekommen sind.
Es ist interessant, ich habe ursprünglich eine kaufmännische Lehre gemacht, also überhaupt nicht in diesem Thema gearbeitet. Das hat mich eigentlich gross interessiert. Und es waren ein bisschen zufällige Begegnungen, die mich dazu geführt haben, dass ich dann eine Matura gemacht habe auf dem zweiten Bildungsweg. Ich wollte aber weiterhin als Sekretärin eigentlich arbeiten. Und wo dann so alle Kolleginnen und Kollegen sind studieren, hat es mich auch anvorreizen. Und dann ist zuerst auf der Hand gelegen, ihr könnt ja Wirtschaft studieren. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich mich informiert habe, das interessiert mich eigentlich gar nicht besonders. Und habe dann ganz verschiedene Studienrichtungen angeschaut. Und was mich am meisten fasziniert hat, ist Biologie gewesen. Und das hatte ich zum Voraus gar nicht gewusst. Dann habe ich Biologie studiert, habe eine Doktorarbeit angeschlossen und dann war eine Stelle ausgeschrieben bei der Akademie, ein Aufbau von dem Forum Biodiversität für eine Pilotphase für 3 Jahre. Und dann habe ich gedacht, ich bewirb mich und probiere das. Und nach 3 Jahren ist das verlängert worden und das läuft bis heute und ich bin immer noch dabei. Ich habe aber parallel noch einen anderen Job. Und ich habe beide Stellen gleichzeitig gefunden. Ich bin nämlich auch noch Redaktorin von der Zeitschrift Ornis bei BirdLife Schweiz. Also ich arbeite bei einer Naturschutzorganisation und bei einer wissenschaftlichen Organisation. Und die beiden Bereiche oder die beiden Communities, die da zusammenkommen, die ergänzen sich einfach sehr gut. Also was ich könnte gerade beide Jobs weniger gut machen, wenn ich den anderen nicht auch noch hätte.
Die Schweizerischen Akademien haben ja eigentlich wie einen doppelten Auftrag. Einerseits reden sie zur Öffentlichkeit und probieren der Öffentlichkeit zu erzählen, was die Wissenschaft jetzt weiss, zum Beispiel über das Thema Biodiversität. Und auf der anderen Seite redet ihr aber auch zur Politik. Machst du jetzt beides?
Ja, das ist tatsächlich unsere Aufgabe. Also es geht darum, das Wissen zu verstärken, das wir haben. Also jetzt bei der Akademie überhaupt Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema. Unser Kernthema ist Biodiversität beim Forum Biodiversität. Also das Wissen zu stärken und das Wissen auch zugänglich zu machen. Bei uns in der Mission steht aber ganz klar auch, wir wollen etwas bewirken für die biologische Vielfalt in der Schweiz. Also wir möchten mit unseren Tätigkeiten dazu beitragen, dass es der Biodiversität in der Schweiz wieder besser geht. Also es ist jetzt nicht neutral in dem Sinn, sondern man wirklich mit dem, was wir machen, mit dem Wissen, das wir zur Verfügung stellen, etwas bewirken.
Jetzt in der Pandemie sieht man, dass es eigentlich nicht lang, dass tatsächlich die Forschung vielleicht auch mal noch anstehen und fast schon eine anwaltschaftliche Haltung einnehmen muss. Ist das ein bisschen bei euch so?
Also ich würde vielleicht vorausschicken, es liegt ja auch nicht allen Forschenden gleich, den Dialog zu führen. Und es gibt Forschende, die lieber einfach ihren Bereich forschen und es bei dem lassen lassen und einfach nur wissenschaftlich publizieren. Aber vielen ist es eben ein Anliegen, in den Dialog zu treten. Und dort ist es eigentlich ein bisschen eine Gratwanderung. Also von den Akademien aus und auch international von der Wissenschaftscommunity oder von einer international von der Wissenschaftscommunity aus und vom Weltbiodiversitätsrat aus ist ganz klar die Vorgabe, wir dürfen der Politik nicht vorschreiben, was sie zu tun hat. Aber wir zeigen auf, welche Handlungsmöglichkeiten das es gibt und was die Konsequenzen sind von diesen Handlungsmöglichkeiten. Ohne jetzt zu sagen, man muss den Weg A oder den Weg B beschreiten, sondern zeigen, wenn man den Weg A beschreitet, hat das die und die Konsequenzen. B wäre wahrscheinlich der gescheitere Weg, weil das hätte die und die anderen Konsequenzen. Also es ist nicht ein Vorschreiben, sondern ein Aufzeigen von Optionen mit den Auswirkungen von diesen Handlungsoptionen.
Sabine, du hast ein bisschen eine andere Arena, die du bespielst. Wie nah bist du mit den Bürgern und Bürgerinnen mit deiner Arbeit?
Sehr nah. Das ist vielleicht in Bern sogar noch speziell, weil dort an sich die Bevölkerung auch Verwaltung sehr nah dran ist. Ich glaube, das ist nicht jeder Stadt gleich. Die Bevölkerung die verlangt sehr viel, die kontrolliert sehr viel, ist aber auch sehr aktiv. Also es gibt sehr viele Leute, die wirklich etwas machen wollen und das spüren wir natürlich in der Fachstelle sehr stark. Das ist auch etwas, was unseren Job so, so schön macht oder auch immer wieder so viel gibt. Man ist so nah dran, also man merkt so eng, was ist das, was die Leute wirklich brauchen, was sie wirklich wollen und können eigentlich dort mit dem ganzen Rucksack, den es gibt, an dem, wo eigentlich Bedürfnisse sind, kann man dann eigentlich auch etwas formulieren, das nachher auch in die Politik geht oder eigentlich in die Strategie hineingeht. Also wir fühlen uns dort immer nicht etwas, wo wir eigentlich von oben runter sagen, das wäre jetzt das, was man müsste, sondern wir spüren dort eigentlich sehr stark die Bevölkerung, die dort etwas will. Und das ist etwas, was sehr trägt und sehr dankbar ist.
Du bist auch schon ein Weile jetzt, glaube ich, bei Stadtgrün. Was war dein Weg zu diesem Amt?
Also ich habe auch Umwege gemacht, wie Daniela. Ich bin als Kind schon, habe ich Natur immer extrem stark wahrgenommen. Schon, dass ich im 13. Stock von einem Hochhaus bin aufgewachsen, ist das immer das gewesen, was mich am meisten bewegt. Und dann aber wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aus dem heraus einen Beruf zu machen. Ich bin zuerst hat es immer gemacht, bin Primarlehrerin geworden und erst nach an die Uni gegangen und habe dort nicht zuerst mit Biologie angefangen, sondern habe zuerst Ethnologie studiert. Weil mich Menschen halt auch immer sehr interessiert. Und Bio hatte ich nur im Nebenfach gehabt, erst nach 2 Jahren habe ich dann gewechselt. Und das ist aber so etwas das, was ich das Gefühl habe, was mich immer am meisten hat fasziniert. Quasi die Natur auf der einen Seite, die mich persönlich einfach emotional wahnsinnig bewegt. Also, wo mir Freude macht, wo so wie so das Direkte, das Lebigen ist. Und auf der anderen Seite aber dann eigentlich auch das ganze Spannungsfeld, das es dann gibt mit den Menschen zusammen. Und nachher habe ich 11 Jahre im privaten Ökobüro gearbeitet und habe dann extrem Freude gehabt, als ich mittlerweile sind es auch etwa 14 oder 15 Jahre, bei Stadtgrün die Stellhaber gekommen, bei der Fachstelle Natur und Ökologie, weil mir das hat erlaubt, erstens mich wirklich einfach der Stadtökologie von der Stadtnatur zuzuwenden, also wirklich einfach das Themengebiet, das mir am nächsten war und auf der anderen Seite aber auch an einem Ort sein, also etwas aufzubauen, die Leute lernen zu kennen, jede Ecke lernen kennen, also etwas, wo man die Veränderung oder eben das Netzwerk von Leuten und Natur eigentlich anfängt zu spüren.
Hast du ganz spezifische Ziele für dieses Jahr, was du erreichen möchtest mit Stadtgrün oder mit deiner Fachstelle?
Wir haben dieses Jahr ein ganz grosses Themenjahr Biodiversität. Wir wollten es eigentlich schon letztes Jahr durchführen, dann wegen Corona haben wir es ein Jahr verschieben. Jetzt starten wir dieses Jahr. Ja, wir haben grosse Ziele. Wir haben auf der einen Seite, also so ein bisschen der weitere Zusammenhang ist der, dass wir im 2012 ein Biodiversitätskonzept von Stadt Bern haben fertig gemacht, das der Gemeinderat hat genehmigt, das dadurch behördenverbindlich ist, wo wir uns für 10 Jahre haben Ziel gesetzt, wo eigentlich bis Ende nächstes Jahr erreicht sein müssen. Im Moment sind wir in Nachkontrolle von den Zielen, wo wir stehen. Das ist das eine, also dass wir jetzt so ein im Gespür sind, wo stehen wir eigentlich wo. Und auf der anderen Seite ist das Jahr eigentlich die Möglichkeit, wo wir noch so ein einen richtigen Schub geben können. Und dort ist natürlich ein Teil ist bei uns, also bei Stadtgrün, wo wir jetzt auch schon letztes Jahr eigentlich sehr viel selber haben aufgewertet, naturnahe Flächen haben geschaffen. Aber das Hauptziel jetzt in diesem Jahr ist eigentlich, dass wir der Bevölkerung, die einfach merken, es sind so viele Leute, wo der Biodiversitätsschwund wirklich ein Problem ist, wo wollen etwas machen, dass wir denen wie das Werkzeug und das Instrument geben, dass sie selber etwas, dass sie handlungsfähig werden.
Was passiert im Moment genau in der Schweiz in Bezug auf Artenschwund?
Im Moment ist das grösste Problem bezüglich Artenschwund oder Biodiversitätsschwund ist eine intensivierte Landnutzung im Berggebiet. Und zwar in Regionen, die eigentlich vorher nicht so gut zugänglich waren, vielleicht ein bisschen schwierig zu bewirtschaften. Dort findet im Moment ein starker Intensivierungsschub statt. Und das heisst, dass mehr, zum Beispiel mehr Dünger oder Gülle ausgebracht wird, dass man mit grösseren Maschinen anfährt, dass man kleine Strukturen vielleicht einen Weg macht, wie sie der Bewirtschaftung in den Weg kommen, die lange dort gestanden sind. Und das führt dazu, dass man so wertvolle Gebiete, wo noch Arten vorkommen, die im Mittelland schon lange verschwunden sind, jetzt auch im Berggebiet seltener werden oder sogar verschwinden. Also ein Beispiel ist die Feldlerche, eine Art, die man sehr gut kennt. Also alle mögen sich zumindest noch erinnern, wie eine Feldlerche tönt, aber heute hört man die im Mittelland fast nie mehr. Und lange haben wir gedacht, ja, im Berggebiet, so in den steileren Gegenden, wo es ein bisschen abgelegener ist, wo es noch ein bisschen weniger intensiv bewirtschaftet ist, hätte ich noch eine Chance. Aber jetzt verschwinden die Feldlerche und mit ihr verschiedene andere Arten auch im Berggebiet. Also das ist das, was uns im Moment mit grosser Besorgnis erfüllt.
Das heisst, die Natur kommt dort unter Druck, wo intensive Landwirtschaft betrieben wird?
Das ist ein wichtiger Faktor, die intensive Landwirtschaft. Sie tut nicht nur das eigentlich bewirtschaftete Land beeinflussen, sondern beeinflusst eigentlich sämtliche Ökosysteme in der Schweiz. Also es gibt zum Beispiel aus intensiv bewirtschafteten Flächen und intensiver Tierhaltung Emissionen von Stickstoff, die sich über die Luft in alle anderen Ökosysteme ausbreiten. Also auch in die Wälder oder in die Gewässer, die durch das auch beeinträchtigt werden. Oder in Moor, die eigentlich geschützt sind. Und die Stickstoffeinträge die ganze Vegetationsstruktur, die Pflanzenwelt verändern. Und das verändert dann die ganzen Insekten, die von diesen Pflanzen leben. Es hat eine ganze Kaskade von Wirkungen. Gleich ist mit den Pestiziden, die wirken dann nicht nur dort, wo man sie ausbringt, sondern die gehen eben auch in die Gewässer, die werden in andere Systeme übertragen, zum Beispiel auch in biologisch bewirtschaftete Felder und dann dort natürlich auch einen Schaden anrichten an der Biodiversität. Also es ist so wie, die landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst ganz viele andere Ökosysteme in der Schweiz eben auch.
Ich nehme an, dass es andere Gründe sind in der Stadt, wie die Biodiversität vielleicht unter Druck kommt.
Also vielleicht kann ich dort auch wieder auf ein Spannungsfeld zuerst mal hinkommen. Es ist sehr lang gegangen, bis man überhaupt den Wert für die Biodiversität des Siedlungsgebiets überhaupt hat erkannt. Also das weiss ich noch, als ich angefangen habe, bei Stadtgrün, oder auch schon, das ist mir natürlich vorher schon aufgefallen, schon während meiner Diplomarbeit bin ich auch wirklich überrascht gewesen, wie unglaublich viele Pflanzenarten das vorkommen in der Stadt und wie ein hoher Anteil eigentlich von diesen Pflanzenarten auch gefährdet ist. Und dann, als ich bei Stadtgrün angefangen habe und so ein mich wirklich einfach auch so ein bisschen im grösseren Stil auch ein bisschen mit dem Ganzen befasst, ist mir wirklich aufgefallen, wie immer noch die Meinung ist gesehen, in Siedlungsgebieten sind ja noch ein bisschen Neophyten, die dort vorkommen, oder ein bisschen adventive, also solche Pflanzen, die einfach mal vorkommen und wieder verschwinden, das hat eigentlich nicht eine Bedeutung. Und dort, das haben wir alle Fachstellen von der Städte so empfunden, dass man deren Bedeutung eigentlich gar nicht richtig hat rechnet. Das hat aber in den letzten Jahren sehr stark geändert. Das hat eigentlich schon bei der Erarbeitung von Strategie Biodiversität Schweiz ist das sehr stark eingebracht worden von verschiedenen Seiten und dann hat man nachher das auch von einbeziehen und dort eigentlich auch so ein bisschen anfangen gesehen, wie wichtig oder auch wie vielfältig dass die Natur im Siedlungsgebiet ist. Und gleichzeitig mit dem, dass man den Wert mehr hat, davon erkennen, hat der Wert auch schon wieder abgenommen. Das hängt natürlich eigentlich mit dem Gleichen zusammen. Es sind Landnutzungsveränderungen. Es ist halt nicht in dem Sinn, ist es eine intensivierte Landwirtschaft. Oder, ja, aber es sind auch die Strukturen, die wegfallen. Es hängt natürlich auch stark damit zusammen, dass man hat mit der inneren Verdichtung, also mit der Siedlungsentwicklung gegen innen, wo man viel mehr hat, auch die ganzen Kleingewerbegebiete, die vorher sehr strukturreich und vielfältig waren und nicht sehr intensiv genutzt wurden, dass man die hat verändern. Wir haben eigentlich auch festgestellt, dass es interessanterweise nicht einmal das ist, dass man mehr überbaut, dass mehr jetzt eigentlich der Rennversiedlungsanteil grösser wird. Das ist schon ein grosser Faktor, der eine Rolle spielt, aber dass es eigentlich wie die Begleitfläche rundherum, dass die eine ganz grosse Rolle spielen, also dass eigentlich die Wildnisbereiche wegfallen. Also die Teile, die man nicht hinschaut, wo irgendwie einfach die Strukturen, die dazwischen sind, einfach das Gesicht geben, die formale Gestaltung, dass man wirklich dort die Möglichkeit gibt zu einer intensiven Nutzung oder auch zu einer Ästhetik, die man dort hat, wollen, dass die dazu führen, dass halt die Biodiversität einfach keinen Platz mehr hat. Das sind so ein bisschen die Faktoren, die dort eine grosse Rolle spielen.
Es ist vielleicht eine ähnliche Entwicklung, wenn ich mir so vorstelle, ich fliege jetzt als Vogel über die Schweiz. Sagt er, es wird immer wie grüner. Also die Schweiz ist eigentlich inzwischen knallgrün. Das hat natürlich mit dem höheren Düngergehalt und dem höheren Stickstoffgehalt zu tun. Aber sie wird immer wie aufgeräumter. Und das ist wahrscheinlich in den Siedlungen ähnlich wie jetzt im Landwirtschaftsgebiet. Also man hat früher ja eine klein parzellierte Landwirtschaft gehabt, mit Hecken dazwischen, mit Mäuerli, mit Lebhägen und so weiter. Im Zuge der Meliorationen sind die Flächen zusammengelegt worden. Man kann sie jetzt einfacher bewirtschaften. Die Strukturen, die gestört haben bei Wirtschaften, die hat man eben entfernt. Und jetzt sieht man eine grössere Flächenzusammenlegung, die einheitlich bewirtschaftet werden. Und es dunkelt im Siedlungsgebiet ähnlich. Also die besonderen Häuser, die vielleicht eben noch einen Bauerngarten hatten, wo man nicht so bis an die Haustür hätte können bützeln, weil die Zeit hat man gar nicht gehabt. Die sind eigentlich weggefallen zugunsten von Quartieren, die durchgeplant sind, wo Grünflächen sowieso an einem kleinen Ort sind, aber die müssen dann auch noch aufgeräumt sein. Also der Hit ist eigentlich noch die Steingärten, wo wirklich gar nichts mehr drinnen wächst. Also das Aufgeräumte, Durchgeteilte, das trifft eigentlich so für die ganze Schweiz zu. Und das ist eigentlich eben der Tod von der Biodiversität. Also die Biodiversität ist eigentlich oft dort, wo es ein bisschen unordentlich ist, wo es ein bisschen unaufgeräumt wirkt, wo es noch Strukturen hat, Versteckmöglichkeiten. Sei das an den Häusern, wo vielleicht der Vorsprung mal noch da ist, wo ein Vogel hat können brüten, wo jetzt inzwischen glatte Flächen sind. Sei das in den Gärten, sei das auf den Feldern, einfach die Strukturen, wo man sich verschleifen kann, wo man vielleicht kann überwintern kann, was auch immer, die sind verschwunden. Und es liegt aber viel an unserem Ordnungssinn oder vielleicht ein bisschen am übertriebenen Ordnungssinn, den wir haben.
Interessanterweise kann man vielleicht sagen, ist das gar nicht unbedingt im Interesse der Leute, die in der Stadt wohnen. Also das Bestreben, dass wenn man eine neue Siedlung baut, und das sind sehr viele Leute, die dort wohnen können, dass man sagt, man will ihnen Flächen geben, wo irgendetwas darstellen, was nicht kein Gestürm gibt oder so, das ist ja verständlich. Aber das, was die Leute ja wollen, ist eigentlich auch etwas, was lebt, etwas, was sie selber etwas damit machen können. Also das ist auch, wir haben verschiedene Projekte gemacht, bei einem Projekt haben wir das ein bisschen untersucht, dass wir Siedlungen haben angeschaut, nach dem, was sie für eine Lebensqualität haben in ihrem Wohnumfeld. Und dort ist so deutlich herausgekommen, dass eigentlich das Wohnumfeld, das von allen positiv ist wahrgenommen worden, dass das immer das ist, was naturnah ist, wo auch wilde Bereiche drin haben und wo vor allem die Leute selber Handlungsspielraum haben, also wo sie selber etwas machen können, wo sie können entweder schon mitplanen oder eben pflegen und weiterentwickeln und dass dort immer Natur dazugehört. Also wenn die Leute selber in ihrem Wohnumfeld etwas machen können, dann kommt immer ein Teil Natur raus.
Wenn ich vorher gesagt habe, es wird immer wie grüner, habe ich das nicht positiv gemeint. Also, das heisst nicht, es gibt immer mehr Wald und immer mehr Wiese, sondern dass die Wiese, die wir haben, werden immer wie grüner und weniger farbig. Sie verlieren an Farbigkeit. Und das hat eben mit dem höheren Stickstoffangebot zu tun. Und das ist vielleicht das, was auch noch schwerfällt zum Beurteilen, wenn wir jetzt nicht gerade unbedingt mit dem Thema arbeiten. Man schaut aus und hat das Gefühl, es ist doch eigentlich grün, wir haben doch gar kein Problem. Und gerade das Grün ist das Problem. Also, dass eben sehr eine stark dünnte Landschaft da ist, mit wenig Blumen. Die vielen Leute mögen sich daran erinnern, wenn man einen Blumenstrauß hat wollen suchen, dann hätte man nicht weit müssen laufen. Dann hätte man geschwind beim Nachbarn oder wissen, ein paar Margritensalbei, Esparsetten holen, hat das einen wunderbaren Strauß gegeben. Und heute findet man diesen Strauß eigentlich nur noch am Strassenrand, wo es angesagt worden ist. Aber die Wiese vom Bauer ist grün und hat noch Löwenzahn drinnen. Also man hat dort eigentlich einen Verlust von Farbigkeit. Und das hat viel zu tun mit dem Verlust von der Biodiversität.
Was passiert denn eigentlich, wenn wir Biodiversität verlieren? Also erst einmal, was verlieren wir genau und was hat das für eine Auswirkung auf uns? Es könnte uns ja eigentlich egal sein, wenn es ein paar weniger Insekten gibt, zum Beispiel.
Es gibt ganz viele gute Gründe, Biodiversität zu erhalten. Also an und für sich kann man sagen, einfach wie sie da ist, das ist Grund genug, um sie zu erhalten. Das ist so eine Vielfalt, die in Jahrmillionen Evolution entstanden ist. Oder man kann auch sagen, es ist ein Teil der Schöpfung, die wir heute haben. Nur schon wegen dem ist sie erhaltenswert. Und da kann man natürlich argumentieren, ja, der Mensch, der profitiert auch viel von dieser Biodiversität. Also wir beziehen daraus unsere Nahrung, unsere Kleider, viele Medikamente. Wir reden hier von Ökosystemleistung, ist der Begriff, der in der Wissenschaft gebraucht wird. Das heisst, dass Organismen Wasserreinigung, also Trinkwasserqualität, verdanken wir eigentlich der Biodiversität. Sie schützt vor Umweltkatastrophen, Hangrutschen, Lawinen zum Beispiel. Es ist eine Vielfalt von Leistungen, die der Mensch davon profitiert und nicht davon zahlen muss. Die stehen gratis zur Verfügung. Und was in den letzten Jahren immer mehr auch in den Fokus kommt, ist der Wert der Beziehung zwischen der Natur und dem Mensch. Und das ist etwas, was Sabine auch schon angesprochen hat. Die Sinnhaftigkeit, die die Natur im Mensch gibt. Also das ist ein ganz wichtiges Argument, um die Biodiversität zu erhalten.
Etwas, was ganz stark wahrgenommen wird, ist, wenn die Vögel abnehmen. Es sind so viele Leute, die sich melden und sagen, oh, jetzt hat mir der Baum gefällt oder jetzt ist dort oder irgendetwas muss geändert haben, wir hören weniger Vögel. Und das macht mir Sorgen und das ist wirklich ein Verlust von Lebensqualität. Das war das Gleiche, wie wir letztes Jahr Meldungen bekommen haben, dass Leute sich gemeldet haben und gesagt, wir hören so viel mehr Vögel, weil sie halt daheim waren und es ruhig war. Aber das ist etwas, das bewegt. Also das ist etwas, wo man merkt, dass das macht Freude. Und dort gehören schon auch andere Tiere dazu. Also wie viele Leute, wenn sie eine Schlange sehen. Oder, gut, der Igel ist klar, da haben alle Leute Freude, aber auch oder Krott oder irgendetwas. Es ist etwas, das so ein bisschen kutzelt. Eben, es ist so das Lebige. Oder? Es ist etwas Besonderes, es ist etwas, das ihn bewegt. Und das ist etwas nicht Alltag, sondern das geht raus und das gibt wie eine Qualität dazu. Auch wenn es nicht nur ein schöner Vogelgesang ist, sondern es ist so ein bisschen ein Wunder oder es ist etwas, das einfach rausfällt aus dem Normalen.
Es ist nicht so interessant, es gibt gerade eine neue Studie, die zeigt, dass die Vielfalt des Vogelgesangs Leute glücklich macht. Also je vielfältiger der Gesang, je glücklicher sind die Leute. Und das heisst jetzt natürlich nicht, dass der einen ursächlichen Zusammenhang hat. Das muss man jetzt noch genauer untersuchen. Aber es ist schon interessant, oder? Dass das Wohlbefinden von Menschen steigt, wenn es eine bestimmte Anzahl Bäume und grosse Bäume in der Nähe hat. Also das scheint etwas, das ist ein Aspekt von Lebensqualität. Ich werde noch mal auf die Frage von vorher zurückkommen. Von den meisten Arten haben wir gar keine Ahnung, was für eine Rolle sie haben im Ökosystem, wie wichtig sie sind, zum Beispiel für die Ökosystemleistung, die wir vorher davon hatten. Ob es einen Schaden anrichtet, wenn die Art nicht mehr da ist, wir wissen es von ganz vielen Arten nicht. Wir wissen einfach, es ist wie ein Netz, ein ökologisches Netz, wo alle Arten miteinander zusammenhängen. Es lebt keine Art für sich allein. Und das Netz, das wird immer löchriger. Und wir wissen nicht, wie viel das es braucht, dass dann vielleicht mal ein ganzer Bereich von dem Netz, ein grösserer Bereich, nicht mehr funktioniert. Und das Interessante ist, dass so eine Art in ihrem Ökosystem die Rollen auch verändert, wenn sich die Umweltbedingungen verändern. Also das Beispiel, das ich euch erzähle, ist so ein unscheinbares Gras, wo man entdeckt hat, dass das im Ökosystem in Bergwiesen eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn es eine kleine Rutschung gibt, wenn der Hang droht abzurutschen, wenn es so Erosionsstellen gibt. Das Gras befestigt die Erosionsstellen als letztes, wenn schon alle anderen Arten nicht mehr wachsen können. Das hat man vorher nicht gewusst, das hat man per Zufall entdeckt. Und so hat wahrscheinlich jede Art überraschende Rolle in einem Ökosystem, wo wir heute einfach noch keine Ahnung haben davon.
Aber was kann jeder Einzelne zum Beispiel machen für Biodiversität in seinem Umfeld?
Es haben ja nicht alle Leute einen Garten oder einen Balkon, weil dann ist eigentlich wie klar, man kann, das haben wir verschiedentlich heute gehört, ein bisschen wilde Ecken schaffen, ein bisschen mehr Unordnung, einmal ein bisschen Boden offen lassen, Sträucher setzen und so weiter. Das hilft sicher, wenn man einen Garten hat, aber es haben ja nicht alle. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn man jetzt in einem Quartier wohnt und es hat rundum eine Grünfläche, die eben nicht so attraktiv ist für Arten, für Pflanzen oder für Tiere, dann könnte man zum Beispiel mit dem Abwart reden und sagen, da könnten wir doch etwas machen. vielleicht wie eine kleine Bürgerinitiative starten. Weil das braucht es eigentlich so ein bisschen wie Pioniere, die einfach etwas anreissen. Und vielleicht nicht, es muss nicht einmal im eigenen Garten sein, aber man kann etwas grösser versuchen auszulösen, sei es in einer Wohngenossenschaft oder wo auch immer, wo man dann wohnt in seinem Umfeld. Oder mit dem Schulhaus, wenn man merkt, also die Tochter, die geht jetzt in einen Kindergarten und in ein Schulhaus, die Umgebungsgestaltung entspricht überhaupt nicht dem, wie es der Natur gut würde tun. Da kann man mit dem Abwart auch dort mal reden oder mit der Schulpflege. Also es gibt so wie Möglichkeiten, als Bürgerin oder als Bürger etwas Grösseres anzustossen. Und dann denke ich, ein ganz wichtiger Teil ist der eigene Konsum. Also wie man einkaufen geht, wie viele Lebensmittel man wegwirft und es nicht braucht. Das hat natürlich einen entscheidenden Einfluss. Also wir sind sehr in der Schweiz bedacht darauf, wir essen gut, wir möchten aber auch günstige Nahrungsmittel. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man mit dem, was man kauft, sei es mit einem Bioprodukt, mit einem regionalen Produkt, mit halt in Gottes Namen ein bisschen weniger Fleisch, weil das hat einen Einfluss auf das Klima und auf die Biodiversität, dass man dort sehr viel steuern kann. Und ich bin nicht der Meinung, dass man alles den Konsumentinnen überlassen sollte. Wir haben eigentlich recht eine grosse Macht, wie wir einkaufen. Das gilt auch für Kleider, natürlich Bio. Baumwolle hat sicher einen weniger grossen Einfluss auf die Biodiversität und auf das Klima, weder dass sie jetzt einen intensiven Anbau hat, aber es geht auch um die Mengen von Kleidern, die wir kaufen und vielleicht eine Saison oder noch weniger anlegen und schon wieder weggehen. Also da ist eigentlich sehr viel Verschwendung im System und ich denke, da ist wie ein zentraler Hebel, um etwas zu machen für die Biodiversität und eben auch für das Klima. Und dann als Bürgerin geht man natürlich wählen. Man kann Politikerinnen und Politiker wählen, die etwas für die Biodiversität machen. Und die gibt es in allen Fraktionen. Man kann aus allen Parteien die Leute aussuchen, die etwas machen für die Natur und die wählen. Oder man engagiert sich in einem Naturschutzverein, wo man dann unter einer Anleitung zum Beispiel eine Hecke pflanzen oder Baumreihen oder sonst den Lebensraum aufwerten. Also wenn man etwas machen will, hat man sehr viele Möglichkeiten als Einzelperson.
Aber gibt es auch Elemente, wo man jetzt zum Beispiel in der Stadt Bern Leute das persönliche Engagement oder die persönliche Betroffenheit auch wirklich entweder ins Quartier oder sogar noch weiter auf etwas tragen?
Das ist genau der Weg, wie du jetzt hast gesehen hast, dass zum Teil einzelne Leute zuerst anstoßen, also zum Abwart gehen oder zum Besitzer gehen oder zum Bewirtschafter, Immobilienbewirtschafter gehen oder zur Schule gehen und dort irgendeine Idee haben und sagen, das wäre doch etwas, könnte man nicht. Zum Teil haben sie Erfolg, zum Teil haben sie nicht Erfolg. Was dort natürlich immer, wenn es nicht auf Anhieb klappt, was dort immer erfolgsversprechend ist, ist, wenn sie sich zusammentun, also gerade in ihrer Siedlung oder so, wenn sich ein paar Leute zusammentun oder bei einer Schule, wenn sich ein paar Eltern zusammentun und wie sagen wir, sind dann nicht jemand, es ist nicht irgendwie ein Partikularinteresse, sondern wir sind eigentlich eine Mehrzahl oder eigentlich ein wesentlicher Teil, der dort wirklich eine Änderung will und dort nachher weitergeht, da kommt man fast immer irgendeinen Ort durch, habe ich das Gefühl. Also da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, irgendetwas zu bewegen. Haben wir schon zum Teil Beispiele, wo sich die Leute auch politisch engagiert haben, also haben Vereine gegründet, Interessensgruppen haben gegründet, extra. Das ist ja bei uns in der Stadt Bern ist das so organisiert, dass man die Quartierorganisationen hat in jedem Stadtteil, wo sich dann so Vereine oder Interessensgruppen dann eigentlich dort ins Quartier können, einschalten können, damit, also dort wie eine Delegierte hineingehen, damit eigentlich auch das ist das Bindeglied zur Stadt, also dort dann eigentlich auch in die ganze Diskussion reinkommen über jede Planung und dort ihre Interessen auch eingeben können. Häufig geben sie es aber auch direkt ein, dass sie nachher direkt eigentlich einem Amt oder auch über Politik nachher eigentlich versuchen Druck zu machen und zu sagen, das wollen wir denn. Und das ist ein Erfahrungswert, also wie gesagt, wir sind relativ nah an der Bevölkerung, wenn jemand kommt und vor allem, wenn jemand auch immer wieder kommt mit einem Anliegen, das wird ernsthaft geprüft. Es ist nicht jedes umsetzbar von diesen Anliegen, aber man schaut wirklich möglichst, schauen, welche Hebel kann man in Gang setzen, dass man dort irgendetwas machen kann. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Politik. Also es gibt, die können sich zum Teil an Parteien wenden und dort können sie dann eigentlich über den Stadtrat haben sie dann die Möglichkeit, Vorstöße zu machen. Also das ist eigentlich also, ist sehr nah. Das passiert eigentlich laufend.
Einfach aus reinem Wunder, Warum denkst du, sind Berner da aktiv? Warum sind sie aktiver als Bürgerinnen? Siehst du einen Vergleich, oder wenn du jetzt deine Kollegen aus den anderen Städten triffst?
Also Theo ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen Kultur, aber ich denke, es ist auch die Grösse der Stadt. Bern hat genau die Grösse, dass es wirklich städtisch ist. Es ist urbaner Raum, also es ist nicht irgendwie agglomerationsmässig, sondern es ist wirklich einfach eine Kernstadt. Auf der anderen Seite ist es einfach gleich auch noch so übersichtlich, dass man sich eigentlich so ein bisschen kennt, dass man mitbekommt, was läuft und dass man dort dadurch sich auch, man hat eine soziale Kontrolle, wo auch wahrgenommen wird. Es gibt eine Tradition, eben in dem, dass man dem Quartier eigentlich immer sehr ein grosses Gewicht hat, auch von der Verwaltung her. Und hat auch eine Tradition eigentlich im Einmischen dort drin. Also das ist auch nicht von ungefähr, dass die Stadt Bern jetzt mit, nach den letzten Wahlen einen so einen wahnsinnigen hohen Anteil an Frauen hat, an jungen Leuten hat und eben auch so stark eigentlich rot-grün ist, prägt ist. Das hängt alles ein bisschen miteinander zusammen.
Wenn man jetzt von der internationalen Perspektive schaut, dann hat die Schweiz verliert, oder? Jetzt in Bezug auf die AIG-Ziele, die zu erreichen, oder? Die wäre jetzt 2020, hätte man sie müssen erreichen. Und die Schweiz tut mich jetzt auch jetzt langsam an, oder? Von ihrer ganzen prozesshaften Demokratie her, bis sie dann wieder einen Massnahmenplan formuliert hat. Wie erklärt ihr euch, dass wir permanent hinterherhinken?
Der Vorteil ist schon der Nachteil, habe ich das Gefühl. Also,
ja.
Also das ist jetzt einfach meine Sicht, wenn ich es wahrnehme. Oder durch den Prozess, der Langwierig für jedes Planungsgeschäft, wie wir das zum Beispiel in Stadt Bern wahrnehmen, oder wie quasi ich als Verwaltungsangestellte auch sehr stark wahrnehmen. Das ist ja unglaublich, was alles immer wieder bei jedem Amt durchkommt. Irgendeine Planung, die kommt irgendwie 50 Mal, man muss immer wieder das Gleiche anschauen. Und das ist, auf der einen Seite ist das so etwas Gutes, weil es so eigentlich die Möglichkeit gibt, dass man immer wieder darauf hinweisen kann, Achtung, das habt ihr dann vergessen, dass man wirklich in die Richtung hineingeht, es werden alle mitgenommen, es sollen alle ihre Sachen können. Man versucht wirklich etwas Gutes zu machen und nicht irgendeinen Schnellschuss, der dann irgendwie völlig einfach ein Blödsinn ist. Oder? Das ist eigentlich das Gute daran. Und auf der anderen Seite ist, wenn es einfach so übergeordnete Interessen gibt, wo man einfach muss sagen, das müssen wir jetzt eigentlich überall stellen, sagen, da müssen wir jetzt einfach reagieren. Dann ist das praktisch nicht möglich. Also das geht einfach nicht. Also man muss immer warten, bis man alle Leute auf dem Stand hat, dass sie anerkennen, dass jetzt das einfach das ist, was so wichtig ist und dass das wichtiger ist als anders. Und dort sind manchmal schon Partikularinteressen, die halt stark gewichtet werden. Also wo dort dann stark bremsen können.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Selbstverständnis zum Anstehen und sagen, wir brauchen auch den Platz, damit sich die Natur entwickeln kann. Und dass wir die Biodiversität erhalten können. Das Selbstverständnis anstehen, das ist oft nicht da. Also mich dünkt manchmal, ist der ganze Naturschutz und auch die Verwaltung, die mit dem Natur- und Landschaftsschutz verbunden ist, ist so ein fast in einer Verteidigungsposition. Also rundum werden die Flächenansprüche auf den Tisch gelegt. Und für die Biodiversität geht man sich fast nicht zu fragen, wir brauchen aber eigentlich den Platz auch. Und im Moment wird international diskutiert, dass man 30% der Landesfläche eigentlich braucht, um die Biodiversität langfristig zu erhalten. Und das ist eine Grössenordnung, die wir schon eben 2013 für die Schweiz eigentlich auch mit Expertinnen-Interviews und Literaturanalysen festgestellt haben. Das heisst nicht, dass man 30% unter Schutz stellen muss, aber man muss die 30% so bewirtschaften, dass es der Biodiversität nicht schadet. Ist das Selbstverständnis, das zu sagen, dass man die ökologische Infrastruktur eben entsprechend ausgestalten für die Schweiz? Ich denke mir manchmal, man ist wirklich zu scheu, um zu sagen, man braucht eigentlich die Fläche. Und das wundert mich jetzt nicht, Sie haben vielleicht in der Zeitung gelesen, Bundesamt für Umwelt hat eigentlich eine Art wie eine Sensibilisierungskampagne geplant für die Biodiversität, eben unter dem Stichwort Mainstreaming Biodiversität, und hat die jetzt wieder zurückgezogen. Man wird die Kampagne nicht lancieren. Und ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen mit dem Respekt zu tun, dass man es wie als eine politische Stimme wahrnimmt, die sich für die Natur stark einsetzt, aber es ist eigentlich gerade die Rolle von so einem Bundesamt. Und wir haben eine Biodiversitätsstrategie, wir haben einen Aktionsplan, den der Bundesrat verabschiedet hat, der verbindlich ist. Und dort sind tätige Aktivitäten festgeschrieben. Und dann manchmal denke ich mir einfach, der Mut, das auch zu machen, vorwärts zu machen, der ist irgendwie einfach noch zu wenig da. Ich weiss nicht, ob es vielleicht manchmal ein bisschen am politischen Willen liegt, aber es ist auch ja, fast ein bisschen eben zu wenig selbstsicher anstehen und sagen, wir brauchen die Flächen auch für die Biodiversität. Und eigentlich haben wir in der Schweiz ein sehr gutes Natur- und Heimatschutzgesetz. Wir haben in der Verfassung ist es gut verankert. Wir haben super gute Instrumente mit Strategie und Aktionsplan. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es war ein Verlohnungsjahrzehnt für die Biodiversität. Also wir hatten ja Dekade Biodiversität gehabt, 2011 bis 2020. Aber es ist vieles verloren gegangen in dieser Zeit. Und nur nach kleinen Orten ist es vorwärts gegangen. Und es kommt mir manchmal so vor, wie würden wir in einem Boot sitzen, wo sinkt, die Biodiversität sinkt und wir sind ein bisschen am Abschöpfen oben, dass es nicht noch schneller sinkt. Aber was es nicht gelingt, ist, dass die grossen Löcher zu stopfen, damit das Boot überhaupt nicht mehr sinkt.
Also die Akademie und ihr, eures Biodiversitätsfonds, haben auch wirklich einen sehr spannenden Bericht, ich glaube mit der WSL zusammen gemacht, darüber, über den Zielkonflikt, oder? Dass gewisse Subventionen, sagen wir aus dem Amt Astra, also Strassenbau oder Verkehr, irgendwie genau das Gegenteil eigentlich unterstützen, als dass sie Biodiversität würde fördern. Es gibt eigentlich einen Interessenskonflikt zwischen den Ämtern, die nicht ausgejasst werden.
Ja, es ist vielleicht zum Sagen, ich meine, die Subventionen sind eigentlich für einen guten Zweck gesprochen. Also die sind ja nicht gesprochen, damit sie der Biodiversität schaden, sondern die sind eben vielleicht für den Strassenbau oder was auch immer gesprochen und die haben ihre Berechtigung. Aber unglücklicherweise gibt es einen Nebenschaden und das schadet eben der Biodiversität. Und eigentlich müssen wir mal die Subventionen insgesamt anschauen, wie durchstrahlen, wo gibt es einen Schaden an der Natur und an der Landschaft. Und das aufnehmen und die Subventionen so ausrichten, dass der Schaden eben nicht entsteht. Und das geht in vielen Fällen, würde das gehen. Und wir haben eine internationale Verpflichtung, dass wir eigentlich Subventionen, die der Biodiversität schaden, sollten abschaffen oder umlenken. Dann da denke ich, jetzt haben wir sie mal aufgezeigt. Wir haben jetzt aufgezeigt, welches die Subventionen sind. Und jetzt geht es aber eigentlich darum, die Situation zu verändern. Und da sind dann die politischen Mühlen in der Schweiz eben langsam. Also man nimmt das einmal zur Kenntnis, aber man muss dann noch viel abklären. Das ist selbstverständlich so. Aber manchmal wünschen wir einfach ein bisschen mehr Mut, um mal ein bisschen etwas vorwärts zu machen. Sonst sind wir irgendwann zu spät mit dieser Biodiversität.
Das ist genau das, was ich auch überall immer sehe. Es ist genau das, was fehlt. Oder? Dass wir haben gute Gesetzgrundlagen, wir haben jetzt in der Verfassung, aber irgendwie wird es gleich immer einfach mitgenommen und wird das ganze Biodiversitätsthema, und man findet es einfach, es macht alles noch ein bisschen komplizierter, anstatt dass man es, wie wehrt es ab, anstatt dass man es einfach anerkennt und sagt, es ist ja so. Und jetzt schauen wir zusammen Lösungen. Also jetzt suchen wir die gemeinsam einfach unter Berücksichtigung von dem Aspekt, der einfach immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Das weiss ich wirklich auch nicht, wie man das ändern kann. Das ist sehr anstrengend.
Ich kenne jemanden, der auf der internationalen Ebene, auf Ebene UNO aktiv ist im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen im weitesten Sinn. Und der Meinung ist, eigentlich kann man auf der übernationalen, transnationalen Ebene eh nichts machen. Sie wollen nur noch mit Städten arbeiten oder mit Regionen. Weil dort sind die Handlungsoptionen sehr viel direkter und größer und Hebel größer. Wie sehen Sie das für die Schweiz? Die Schweiz ist ein kleinräumiges System. Wo ist der grösste Hebel auf der Ebene von der nationalen Politik, von der Kantone oder wirklich von den Kommunen, von den Städten?
Also ich denke einfach alles gleichzeitig. Mhm. Und dort sehe ich die Rolle in der Stadt einfach so, dass mir dünkt, wenn man sie in der Stadt hinbringt, dass man die Leute sensibilisiert, dass ihnen ein Anliegen ist in ihrem Wohnumfeld, egal wie wichtig dass das dann, also prozentual jetzt für die ganze Schweiz ist, dann bringt man es hin, dass sie das Thema auch im weiteren Sinn wichtig nehmen und dort vielleicht auch sehen, aha, wenn wir in der Stadt irgendwie dafür kämpfen, dass wir die Vögel behalten oder dass wir die Vögel noch sehen oder irgendwo noch durch kann und dort irgendwie Hinblick darauf, um mehr einheimische Pflanzen setzen und Strukturen schaffen, ist ja das logisch, dass man das außerhalb eben auch braucht und die sich dann auch mehr dafür einsetzt. Also das ist das Verständnis dann auch da.
Also ich denke, es braucht es auf allen Ebenen. Und ich habe vorhin die ökologische Infrastruktur angesprochen. Das ist eigentlich wie ein Lebensnetz für die Natur aus Schutzgebiet und Vernetzungsgebiet. Und da ist eigentlich wie eine Zahl auf dem Tisch, es braucht etwa 30% von der Landesfläche. Und das ist natürlich nicht überall gleich. Das ist nicht in allen biogeografischen Regionen gleich. Im Jura und im Mittelland sind andere Voraussetzungen. Es sind andere Voraussetzungen verschiedener Lebensräume. Im Siedlungsraum Landwirtschaftsgebiet sieht die Situation anders aus. Aber was es braucht, ist eine nationale Vorgabe, wo nachher wie abgerechnet wird für Regionen, für Kantone und nachher Gemeinden ihren Beitrag leisten. Aber jemand muss die übergeordnete Aufgabe wahrnehmen und sagen, wir brauchen so und so viel und das festschreiben. Und dann kann man nachher weiterrechnen. Aber wenn ein übergeordneter Plan fehlt, dann fehlt es eben genau an der wichtigen Fläche für die Biodiversität, weil vielleicht die einzelnen Gemeinden nicht an die gedacht haben. Also es braucht wie das Zusammenspiel Planung, die festlegt, wir brauchen die und die Flächen von dieser Qualität in diesen Räumen. Und dann kann man nachher dazu beitragen, von unten her, wie wir zu diesen Flächen kommen. Aber man kann es nicht quasi wie delegieren an irgendeine andere Ebene. Es braucht das Zusammenspiel. Und wir haben jetzt, das ist noch interessant, wir haben jetzt gerade ein Faktenblatt gemacht, zusammen mit Partnern, das zeigt, wie wichtig die Erhaltung der Biodiversität von den meisten Nachhaltigkeitszielen ist. Also es gibt zwei Nachhaltigkeitsziele, die richten sich direkt an die Biodiversität im Wasser und am Land. Und wenn wir die erreichen, dann trägt das zu ganz vielen anderen Nachhaltigkeitszielen bei. Also es ist eine zentrale Grösse für die Nachhaltigkeit.
Wir haben natürlich eben unser Biodiversitätskonzept, wo wir ja bis 2022 müssen die Berichterstattung fertig haben, beziehungsweise, weil wir schon jetzt sehen, dass wir nicht alle Ziele haben erreicht, werden wir bis Ende 2022 das nächste Biodiversitätskonzept oder beziehungsweise eine Strategie vorlegen. Und das ist sicher etwas, wo wir das Jahr, einfach weil wir noch mehr in Kontakt kommen mit all unseren Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, auch mit der Bevölkerung, aber auch mit der Politik, mit Verwaltungsstellen, mit Immobilienbesitzer oder Bewirtschafter. Das ist für uns auch ganz eine wichtige Zielgruppe, die wir eigentlich auch erreichen wollen. Dass wir dort viel mehr wissen, was eigentlich fehlt, was noch klemmt und wo wir dann nächstes Jahr, wenn wir das neue Konzept oder die Strategie schreiben, dort einfach direkt werden lassen fliessen. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, wobei wir haben natürlich auch viele Themen, wo viel gegangen ist, wie mit Klimaveränderung ist in der Stadt natürlich ein Riesenthema. Das Ganze, die Zukunftsbäume, wie geht man mit dem lokalen Klima um, geht man jetzt auf eine quasi technische Lösung, wo man dem versucht zu begegnen, oder tut man jetzt einfach wirklich den Asphalt wegnehmen? Das sind einfach so Themen, wo ich das Gefühl habe, das ist so wie ein Kippschalter. Also entweder geht man in die Richtung oder in die Richtung, und da denke ich, das ist ein ganz wichtiger Moment, dass man dort einfach, vor allem der mit der Versiegelung, das ist jetzt auch wirklich einfach die grösste Synergie, die wir haben mit der Klimaerwärmung und mit der Biodiversität, weil überall, wo versiegelt ist, da haben wir nicht einmal das Potenzial. Das ist einfach die Fläche, die einfach weg ist. Und da sind wir bis jetzt immer angestanden. Immer hat man gesagt, ja, da kann man nichts machen. Erst seit dem Klimaerwärmung, wo man sieht, wie sich das, was das für einen grossen Effekt in der Stadt hat und wo man auch eigentlich nachweisen kann, wie wichtig das dort eigentlich die Art vom Belag ist, bringt das etwas in Gang, schaut das anders an. Und es ist nicht teuer, es ist nur ein Ändern von Bildern. Wenn man zum Beispiel nicht mehr einfach sagt, ja, dann muss alles muss versiegelt sein, sondern man tut nur genau die Spuren, die man fahren oder die man mit dem Kinderwagen muss durchfahren muss. Wenn man nur das versiegelt und den Rest offen lässt, hat man schon wahnsinnig viel Recht. Aber die Städte sehen dann anders aus. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist ein grosser Wandel, der das braucht, weil es mit einem Bild zusammenhängt, wie etwas aussehen muss.
Jetzt so eine bisschen effektive Frage zum Schluss. Wenn ihr jetzt so eine Art Zauberstab hättet und ihr könntet irgendetwas anzaubern, was, sagen wir, in den nächsten 5 Jahren wirklich allen politischen Restriktionen zum Trotz, was würdet ihr euch
anzaubern? Es braucht eine grössere Veränderung, damit wir die Biodiversität langfristig erhalten können. Und eben von mir aus auch, damit der Klimawandel so weit abgeschwächt kann werden, dass wir auch in 100 oder in 1000 Jahren noch eine Überlebenschance haben auf dieser Erde. Und das heisst, es braucht eben einen grundlegenden Wandel. Es ist wie ein anderes Weltbild, das wir eigentlich müssten uns schaffen, das weniger auf Materiellem und weniger auf Ressourcenverbrauch ausgerichtet ist. Das ist eigentlich das, was ich mir wünschte. So ein, vielleicht eine Erfahrung, die wir aus dieser Pandemie fast ein bisschen mitnehmen können. Es geht auch mit ein bisschen weniger, es geht mit ein bisschen weniger Reisen, es geht mit wahrnehmen, was in der nächsten Umgebung läuft, mit engen Menschen in Kontakt sein. Wir haben auch erlebt, dass es möglich ist, in kurzer Zeit eigentlich grössere Veränderungen anzubringen, wo man vorher denkt, das ist nie im Leben möglich. Also, dass wir das wie mitnehmen in die Zukunft. Und die vielleicht weniger gute Erfahrung, die wir doch gemacht haben in dieser Pandemie, dass wir die mittragen im Sinne von einer neuen Vision von einem Leben entwickeln, wo einfach weniger Ressourcen und weniger materiell am Materiellen angehängt ist. Das ist eigentlich das, was ich mir wünschte.
Das, was es braucht, ist eigentlich, dass wir Gemeinschaftenbild und Verantwortung übernehmen. Das ist natürlich der Gesellschaftswandel, den es dort auch braucht, und der andere Wandel mit Eigentum, wo ja eigentlich, wie wir heute mit Eigentum umgehen, das ist ja auch noch nicht so lange. Also das ist eigentlich relativ, das ist nicht Gott gegeben, das ist eigentlich relativ historisch gesehen, relativ eine kurze Zeit. Also Wobei, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt oben Stab hätte, würde ich wirklich am liebsten den ganzen Asphalt wegzogen. Mal schauen, was passiert. Nee, dann könnte man einfach wie einfach Tabula Rasa machen, dass man mal überlegen kann, was man eigentlich will.
Das war wieder ein Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Daniela Pauli und Sabine Tschäppeler ganz herzlich für ihre Zeit und ich hoffe, dass der Schutz von der Artenvielfalt und vom Klima für die Bürgerinnen und Bürger, für die Politik auf allen Ebenen und natürlich auch für die Wirtschaft weit oben auf der Agenda ist und bleibt. Denn dafür müssen wir alle sowohl einen Sprint wie einen Marathon anlegen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören. Thank you.